Vorsicht! Der Genuss dieses Podcasts kann zu vermehrten Bibliotheksbesuchen führen.
Wir haben ja jetzt endlich wieder mal neue Sachen bekommen, ja. Und ausgestellt.
Mit Sachen meinst du Stühle?
Medien, aha. Bücher, Filme, was auch immer.
Sachen halt.
Und da haben wir dann auch Jugendbücher ausgestellt.
Mhm. Oh ja.
Du weißt, worauf ich hinaus will. Wir haben die Jugendbiografien ausgestellt. Mhm. Und welche drei waren das?
Achtung, Harry Styles, Rihanna und Billie Eilish. Und genau. Zwar haben wir diesmal, wir haben ja ein bisschen was geändert in unserer, wie wir ausstellen, und haben die neben die Selbstverbucher hingestellt und haben dann mit unserem Lehrling gewettet, dass...
Wer jetzt zuerst wegkommt.
Genau. Und sie hat Harry Styles gesagt. Ich habe auch Harry Styles gesagt. Irgendwer hat Billie Eilish gesagt. Und wer hat dann gewonnen?
Die Rihanna. Also niemand von uns, niemand auf von jeden uns. Fall.
Aber Riri hat gewonnen.
Ja.
Ja, schön für sie. Hat sie wohl verdient.
Ja. Apropos Harry Styles. Weil wir letzte Woche über Fanfiction geredet haben.
Oh.
Das war ja einer unserer Kritikpunkte, den wir ein bisschen angesprochen haben, weil letzte Woche ist ja darum gegangen, was Positives an Fanfiction ist.
Warum mögen wir eigentlich Fanfiction?
Genau. Und diesmal geht es in die andere Richtung.
Warum mögen wir Fanfiction eigentlich nicht?
Genau.
Wie viel Zeit habt ihr alle?
Und ich glaube, du hast uns ein paar Kolleginnen-Stimmen mitgebracht.
Genau, aber zuerst, das ist das Vorwort der Bibliothekspodcast der Stadtbibliothek Innsbruck. Mein Name ist Christina.
Und ich bin die Bia.
Und jetzt lese ich euch unsere Kolleginnen-Stimmen vor, nämlich, nachdem wir ja letzte Woche unsere ganzen Gen Zler oder Gen Zler zu Wort kommen haben lassen, fanden wir es auch angemessen, andere KollegInnen sprechen zu lassen, die nicht ins Internet hinein gewachsen sind, so wie es der Gen Z geht, so wie Millennials ein bisschen, wie es bei denen ein bisschen der Fall war. Und Generationen möchte ich aber, das wäre mir jetzt noch wichtig vorwegzunehmen, bedeutet nicht, inzwischen ja eigentlich nicht unbedingt mehr das Alter, sondern Generation versteht sich ja meistens darin im Technologieumbruch. Das heißt, immer wenn es einen großen Technologieumbruch gegeben hat, dann spricht man vom Beginn einer neuen Generation. Und deswegen hat man das Gefühl, es gibt jetzt alle drei Jahre neue Generationen, weil es de facto so ist, dass mit der Digitalisierung und jetzt dem Aufkommen von der künstlichen Intelligenz, es geht einfach alles immer wesentlich schneller. Und früher hat man 100 Jahre vor sich hingelebt, bis einmal die Eisenbahn erfunden worden ist. So, und dann hat es die, ja, aber so war es. Und dann hat es die industrielle Revolution gegeben. Und dann hat man da ein paar Jahrzehnte einmal einfach nur darin gelebt. Und dann gab es das Nächste. Und so. Und
jetzt geht das einfach viel, viel schneller.
Genau. Also ich meine, die Kollegin, mit denen wir heute geschrieben haben, die uns heute ein bisschen die Fragen beantwortet haben, nämlich ob sie Fanfiction kennen, wie sie dazu stehen. Die sind, ich weiß nicht, 10, 15 Jahre höchstens älter als wir, aber da merkst du, das ist auch eine ganz andere Lesesozialisation. Die war ja auch schon mal Gasthost bei uns im Podcast. Mit der Lisi habe ich über den Martin Walker geredet. Dann haben sowohl die Lisi als auch ein anderer Kollege von uns, der im Übrigen selber Schriftsteller ist und deswegen einen anderen Blick darauf hat, uns etwas ausführlichere Antworten gegeben. Und auf Grundlage derer würde ich dann gerne mit dir ins Gespräch kommen.
Passt perfekt.
Sie sagt, dass sie Fanfiction positiv gegenübersteht, weil Fanfiction Interaktivität und Kreativität fördern, aber unter der Berücksichtigung, dass es Urheberrecht auf jeden Fall eingehalten werden soll. Also das ist ganz wichtig. Was sie aber eben negativ sieht, ist, dass man einen Qualitätsverlust des literarischen Kanons befürchten könnte, wenn alle mitschreiben. Wobei sie dann auch gleich sagt, solange es eine Verlagswelt mit Qualitätskontrollen gibt, einer kritischen Leserschaft, hält sie Fanfiction sicher nicht für den Verursacher schlechter Bücher. Und das haben wir ja letzte Folge schon besprochen, dass man das parallel sehen kann, manchmal, wie man damit umgeht, auch wie man im Internet eben gute Fanfiction findet und welche Qualitätskontrollen man dann selber irgendwie etabliert für sich in seinem Fandom. Aber in den Literaturmarkt, dass es so einen großen Anteil hat, die 50 Shades of Grey Bücher, das glaube ich auch nicht. Und wie siehst denn du das?
Ja, ich glaube auch nicht, dass das jetzt, also wie gesagt, das ist ja nicht der größte Teil der Sachen, die publiziert werden dann tatsächlich. Wie die Lisi jetzt da auch schon geschrieben hat, es gibt schon nur ein normales Verlagswesen und die haben ihre Lektorinnen und es wird Korrektur gelesen und nochmal drüber geschaut. Da geht es nochmal ganz anders zu. Und sicher, es kommt jetzt mehr aus dem Internet, die Sachen. Aber ich glaube immer noch, dass der größte Anteil vom Markt schon wirklich aus lektorierten Büchern besteht. Das ist immer noch voll.
Ich glaube halt im englischsprachigen Raum ist es auch eher, also könnte man eher davon sprechen, dass vielleicht soziale Medien und insbesondere im Moment halt TikTok einen großen Einfluss auf die Verlagswelt nehmen, weil auch im Verlagswesen geht es natürlich darum, Gewinne zu machen. Und ich weiß nicht, wie da, ob es in den USA und in Großbritannien Förderungen für Verlage gibt. Bei uns ist es so, in Europa, zumindest in Deutschland und in Österreich werden Verlage mit Kulturförderungen bedacht. Und da kann ich mir vorstellen, dass es eher so aus der sozialen Medienecke kommt und weniger aus dem Fanfiction, wobei vielleicht Fanfiction, aus der Fanfiction erwächst ein Following, über das sich der Autor, die Autorin dann überlegt, okay, jetzt schreibe ich das halt um in ein Buch. Verlag nimmt es auf.
Eben. Aber ich glaube auch, dass es eher mehr Nischen verändert. Ich glaube, wenn man sagt, okay, man hat diese Romance-Novels, dann geht es jetzt vielleicht in eine Richtung, wo, okay, vielleicht sind die Enemies to Lovers gerade voll in im Fanfiction-Bereich, dann schaut der Verlag, okay, wer veröffentlicht denn da, wer könnte für uns da was schreiben?
Mhm. Werden dann teilweise auch akquiriert, oder?
Genau, also so kann ich mir es zumindest vorstellen. Ich glaube jetzt nicht, dass jetzt eben der ganze Buchmarkt da von denen so übernommen wird, das glaube ich jetzt nicht.
Genau, die Lisi schreibt es auch, dass sie es noch nie so viel demokratisch verteilte Förderungen für hochkarätige, auch nicht markttaugliche Literatur gegeben hat wie heutzutage. Und das finde ich einen extrem wichtigen Punkt und einen extremen Vorteil, den auch so ein kleiner Literaturmarkt wie der österreichische den hat, dass da so viel, dass das Verlagswesen, und da finde ich, das ist ein riesiger Unterschied zum englischsprachigen Markt, ist, dass es nicht so gewinngesteuert sein muss, ist zumindest mein Eindruck vom englischsprachigen Markt, dass der total gewinngesteuert und auch sehr autorenlastig, also mit Fokus auf dem Autor, der Autorin als Person des öffentlichen Lebens agiert. Also quasi, wenn du bist das neue Phänomen und so. Und das ist einfach bei uns viel weniger so. Und natürlich gibt es auch nicht so extrem viele deutschsprachige Fanfiction. Es gibt sicher viel, aber ich glaube, der Löwenanteil muss doch englischsprachig sein.
Ist immer noch englisch, ja.
Und inzwischen vielleicht japanisch oder inzwischen vielleicht chinesisch, weil das ist ja auch so ein großer Markt.
Und da gibt es auch extra Seiten dafür.
Mhm, mhm. Aber da kennen wir uns einfach zu wenig. Also ich könnte es jetzt nicht einschätzen.
Nein, überhaupt nicht.
In diesem Sinne ist Fanfiction für mich demokratisch. Und sie nicht zuzulassen, ist Elitendenken. Urheberrechtlich sollte es aber Regelungen geben, die zum Beispiel die ursprüngliche Autorin mit Tandiemen bedenkt. Ich meine, das jetzt von jemandem, der nicht in dieser Internet-Bubble unterwegs ist, ich glaube, das im Großen und Ganzen regelt sich es einfach dadurch, dass die Leute das halt da in ihrer Nische im Internet online stellen, auf dieser Seite, und damit nichts verdienen. Und ich glaube, dass es dass man da nicht von Tandemen reden muss, weil am Beispiel von der J.K. Rowling hat die einen enormen Gewinn dadurch, dass ihr Franchise von diesem Fandom so aufrechterhalten wird über so, so viele Jahrzehnte.
Das ist im Grunde gratis Werbung für sie.
Ja, es ist Interaktion auch. Das ist ja Investment in das.
Sie hat aber schon, es gibt zum Beispiel einen Fall von einem russischen Autoren, Dmitri Jemez, das spricht ganz sicher falsch aus, der da ja diese Parodiereihe rausgebracht hat, und da hat sie, den hat sie dann verklagt.
Ja, aber das ist, der hat ja aber Geld damit verdient.
Der hat versucht, Geld zu machen und da war es dann. Ja, also, genau. Solange es nur halt im Internet ist und man es nur für sich selber so vor sich hinschreibt, passt ihr das auf jeden Fall. Aber sobald man dann versucht, Geld rauszumachen, ist es nicht mehr okay.
Und ich würde argumentieren, dass SchriftstellerInnen davon nur profitieren können, weil sie dadurch eine viel höhere Reichweite erreichen. Und zwar bei den Leuten, die wirklich hardcore hinter dem Produkt stehen auch. Oder sich in irgendeiner Form in das Werk verliebt haben und darin weiter.
Ja, und das sind im Grunde deine besten Verfechter, oder? Mhm. Die eh schon die totalen Fans sein und das dann auch weiter verbreiten.
Aber wir haben noch eine ganz gegenteilige Meinung, nämlich die von unserem lieben Kollegen, dem Markus. Der wird auch bald Gasthost bei uns sein. Und wie gesagt, der Markus ist selber Schriftsteller und vertritt da eher, ich würde sagen, einen Ansatz, den man zum Beispiel im Internet von der Anne Rice kennt, die ja beim Aufkommen der Fanfiction mit ihren Werken da extrem dagegen war.
Der Markus sagt, er sieht die Begrifflichkeit, dass er die Begrifflichkeit bislang noch nicht explizit wahrgenommen hat. Eben, also das heißt, er hat sich jetzt noch nie wirklich tiefgehend damit beschäftigt, hat es aber ein bisschen kurz recherchiert. Und dass ihm halt eben als Autor, das ist einfach eine andere Sicht, ist Urheberrecht extrem wichtig ist. Die Sache mit dem ausreichenden Abstand vom Originalwerk scheint ihm eine recht fadenscheinige Verwässerung zu sein oder zumindest das Potenzial einer solchen Verwässerung zu beinhalten. Letztlich scheint mir Fanfiction zu verdeutlichen, dass Menschen sich nicht länger etwas Eigenes ausdenken wollen, nicht mehr selbst etwas Eigenes ausdenken können. Für mich wirkt es wie der Beweis, dass ich die Ideen anderer stehlen muss, weil ich selber keine Ideen habe. Also das heißt, für ihn ist es sehr kritisch, für ihn ist es sehr mit dem Urheberrecht verbunden, weil man sozusagen etwas Fremdes nimmt und versucht, etwas Eigenes draus zu machen. Was natürlich auch sicher einige im Anne Rice war ja auch dieser Meinung sehr lange.
Also ich finde den Begriff stehlen einfach zu viel, weil stehlen ist ja was, dass ich dir was wegnehme und ich den Gewinn davon habe. Und ich glaube, ich habe ziemlich deutlich gemacht, dass meine Ansicht von Fanfiction ja ist, dass Autoren davon nur profitieren können. Das ist auch so die beste Form der Werbung ist Mundpropaganda, ist was empfohlen zu bekommen. Und ich empfinde Fanfiction auch eher als sich etwas ausleihen oder beziehungsweise, und da geht man vielleicht ein bisschen zu tief hinein, aber es geht über den Roland Barthes, den haben wir ja auch schon einmal erwähnt, das ist, der hat geschrieben über den Tod des Autors in der Fragestellung, was passiert mit einem Text, wenn er veröffentlicht ist, wenn er die Hände des Autors und die Augen und das Hirn des Autors verlässt und hinaus in die Welt geht. Und ich bin auch da der Meinung, dass der Text dann nicht mehr dem Autor, dem Urheberrecht unbelassen, natürlich die Rechte des Textes und die Gewinne für den Text liegen dann erst einmal beim Autor. Aber der Text als solches, der gehört dann dem Leser. Ich sitze nicht mit dem Markus auf der Couch, wenn ich sein Buch lese. Das habe ich schon einmal gesagt. Sondern ich sitze mit mir selber da und ich lese dann nicht irgendeine Version von Markus, sondern ich lese ja dann den Text und ich lese den für mich alleine. Und im allerbesten Fall eigne ich mir den Text ja an. Und was Fanfiction macht und was Schreibende der Fanfiction ja machen, ist, die gehen halt einfach noch einen Schritt weiter und dann setzen die sich hin und in dieser Aneignung des Textes wachsen sie und verwurzeln sich tief in dem Text, wenn wir von guten Fanfiction reden.
Das ist ja auch immer so eine Frage, weil eins von den Kritikpunkten, die ich für mich auch aufgeschrieben habe, war, dass die Qualität halt sehr auseinandergeht. Ja. Du hast es sicher auch schon mal erlebt. Wir haben ja letzte Woche auch schon drüber geredet, was positiv ist, dass es halt eigene Korrektur-Leser und LeserInnen gibt. Aber das variiert halt auch. Je nachdem, was für Autorin oder Autor das ist, macht er das mehr oder weniger. Und die Qualität geht da extrem auseinander. Und für mich zum Beispiel ist es etwas, ich kann das gar nicht. Das ist so ein Pet Peeve. Wenn ich etwas lese, wo die Hälfte von den Sachen grammatikalisch nicht stimmen, und na, das kann ich gar nicht.
Also eins meiner größten Kriterien beim Lesen ist Satzstruktur, Grammatik und Rechtschreibfehler. Das sind so meine ersten No-Gos. Fanfiction ist ja oft auch für die Leute, weil wir ja auch von Safe Space und so geredet haben und was ja auch eine gute Sache ist, aber viele Leute verwenden das dann auch tatsächlich so als Aufarbeitung von persönlichen, nicht mal Erlebnissen, sondern wirklich Traumata. Literatur verarbeitet immer Fragestellungen, ob die persönlich sind oder ob das Weltschmerz ist, was auch politische Sachen, egal. Das ist immer der Sinn von Literatur.
Manche machen es halt besser und manche weniger
genau.
Gut.
Genau, gute Literatur macht es halt so, dass es dir als Konsument auch Spaß macht. Und es ist halt, wenn du deine erste Fanfiction liest, dann ist dir das auch egal. Aber nach der 500.
Wenn immer das Gleiche vorkommt, ist
und
es irgendwann.
Ich finde das so cringy. Also ich
habe mir das auch aufgeschrieben.
Ich bin jetzt auch alt, aber... Du hast dir das auch aufgeschrieben.
Ich habe mal aufgeschrieben, ich habe das unter diesem Schirm Klischees aufgeschrieben als Punkt. Weil da werden so Tropes verwendet, die dann immer wiederkehrend sind und die auch richtig teilweise problematisch sind. Und das mag ich ganz und gar nicht. Also so Sachen wie arrangierte Ehen oder so, das ist so automatisch so, ich will irgendwie was Neues reinbringen in dieses Ding und deswegen wird da wieder arrangierte Ehe. Oder so Sachen auch Queercoding, gerade von Bösewichten. Das wird dann teilweise sogar auch so vom Original übernommen und dann nochmal verstärkt.
Also wobei ich immer Sachen gelesen habe, wo queer gecodete Sachen, was es ist, darüber haben wir in vergangenen Folgen schon gesprochen. Da geht es im Grunde darum, dass Queercoding ist im Kino und im Film üblich gewesen, um zu verschleiern, dass, als man das noch teilweise illegal war, dass Figuren theoretisch als homosexuell gelesen werden könnten. Aber um das Publikum zu halten. Und mir ist immer vorgekommen, gerade im Bereich der Fanfiction, dass Queercoding dann eher aufgedeckt worden ist und zum Beispiel bei Sherlock.
Das schon auch, das machen gute Fans, aber es gibt dann auch diese, die so in eine ganz andere Richtung gehen und wenn man dann denkt, oh Gott, das ist schrecklich.
Da kriege ich wahrscheinlich gar nichts.
Bitte lass es. aber halt so richtig Sachen, die eben auch diskriminierend oder einfach problematisch
und
sind und immer wiederkehrend sind. Und
das richtig problematisch ist und wo wir die perfekte Einleitung gehabt haben, aber nie wieder darauf zurückgekommen sind.
Ah ja, genau, über Real Person Fiction.
Genau.
Da sind wir wieder beim Harry Styles.
Wieso wir auf den Harry Styles überhaupt zu sprechen kommen, weil das das Paradebeispiel für uns ist, wo wir den eingestellt haben, also das Buch.
Mit dem Harry Styles.
Nein, der arbeitet nicht bei uns.
Schade.
Und genau, was ist Real Person Fiction? Und sag es schnell und voll
schnell und schmerzlos. Real Person Fiction ist Literatur über echte Personen. Jetzt könnte man sagen, ja, Literatur über echte Personen gibt es ja auch im normalen Verlagswesen. So historische Romane und so über wirkliche Personen gibt es ja auch zuhauf. Ja. Wir haben zum Beispiel diese Reihe bedeutende Frauen, die die Welt verändern. So über so Leute wie die Alice von Battenberg oder die Mata Hari oder die Anna Freud.
Aber das sind Romane. Entschuldigung, das finde ich auch irgendwie komisch. Also es gibt ja auch diese Krimi, jetzt muss ich dich kurz einen Tangent machen.
Willst du Miss Merkel anreden? Ja, ich weiß. Weil die haben wir mir auch aufgeschrieben.
Weil es gibt diese Krimi-Reihe mit Miss Merkel und ich finde das komisch. Danke, Ende.
Ich finde, aber das Lustige ist, eben gerade wenn man so über diese bedeutenden Frauen und so redet, das sind ja meistens Menschen, die schon verstorben sind. Das heißt, das ist irgendwie weiter weg.
Ja.
Aber dann gibt es eben auch Literatur über Personen, die noch nicht verstorben sind. Und das finde ich dann ganz eigenartig.
Ja, und zwar aber und das möchte ich jetzt mal sagen, von Verlagen durch das Verlagswesen. Das haben sich Lektoren angeschaut, das haben sich die Marketingleute im Verlag angeschaut. Freigegebene Sachen, die Miss Merkel und ihr Dackel untersuchen Mord XY.
Das ist eine Reihe vom David Safir. Der bringt ja immer so lustige Sachen raus, das, wo man sich da Jesus liebt mich, glaube ich, hat es geheißen oder so. Also da gibt es verschiedene. Und eines seiner neuen Serien ist eben die Miss Merkel, wo es eben um die Angela Merkel. um die Angela Merkel gibt. Es gibt Fanfiction über Jesus, habe ich übrigens gesehen.
Oh, ja.
Das ist aber der das ist nur ein anderer Punkt. Aber
wir wollen nicht zu tief.
Auf jeden Fall, da geht es um die Angela Merkel und wie sie in der Pension dann Krimifälle löst. Und das ist aber nicht nur sie, weil es gibt zum Beispiel auch diese Reihe Die Queen ermittelt gegeben. Die haben wir auch bei uns übrigens. Und die ist rausgekommen, wo die Queen noch am Leben war. Also da geht es auch um die Queen, wie sie halt Mordfälle löst. Ist auch irgendwie bizarr.
Ja, aber dann aber über Fanfiction schimpfen.
Ja.
Die Leute verdienen wenigstens noch Geld damit. Also der David Safir hat da ja Geld damit verdient, oder?
Ja, ja. Ich nehme an. Ich nehme an, dass er ziemlich viel verdient, deswegen. Wobei ich dann auch dran gedacht habe, okay, wenn ihr jetzt an die Queen denkt, da gibt's dann auch die souveräne Leserin vom Alan Bennett. Kennst du die? Das zum Beispiel hat mir sehr gut gefallen. Da geht's auch um die Queen und wie sie halt zu einer sehr begeisterten Leserin wird von Büchern. Das ist im Grunde so ein Liebesbrief ans Lesen. Aber da geht's auch um die Queen, wie sie. Also ist auch irgendwie bizarr. Aber auf jeden Fall, das gibt's schon auch im tatsächlichen Verlagswesen. Aber auf Fanfiction-Ebene reicht es nochmal andere Dimensionen, mit eben Geschichten über Harry Styles und mehrere popkulturelle Ikonen.
Aber
das an sich ist auch schon komisch, aber dann gibt es eben diese spezielle Unterkategorie von, Real Person / Fiction, wo es um Beziehungen dieser Personen geht. Und das geht dann wirklich in eine Richtung, die ich so richtig problematisch finde.
Also,
da kommt dann Jesus ins Spiel, weil ich habe dann einmal geschaut, okay, was gibt es denn für Sachen? Und ich habe einfach einmal, ich habe einen Artikel gelesen und da ist dann der Joe Biden vorgekommen. Ich habe gedacht, okay, na, das kann ja wohl keine Fanfiction
über Joe. Es gibt nichts, was es nicht gibt.
Weil ich habe dann Joe Biden eingegeben, dann kommt sofort einmal Joe Biden und Donald Trump daher. Dann kommt Biden und Barack Obama daher. Und dann
das sind doch Trolle. Also das Internet ist immer voller Trolle.
Ja, aber es gibt viele von denen. Und das ist das, was mich
beunruhigt. Aber wobei inzwischen glaube ich auch, also ich meine, jetzt gelesen zu haben, dass inzwischen gerade in diesem Slash-Fiction-Genre und so, da lassen sich Leute beauftragen, für gewisse sogenannte Pairing-Sachen zu schreiben und so. Die kann ich mir vorstellen, dass sie dann einfach Geld damit verdienen, weil die ja das quasi liefern, was die Leute bestellen sozusagen. Also ich kann mir vorstellen, dass das in einer Nische des Internets in irgendeiner Weise monetarisiert worden ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass inzwischen ziemlich viel KI geschrieben ist.
Ja, das kannst du schon auch sagen. Aber auf jeden Fall finde ich es sehr problematisch eigenartig.
Also steigen wir ja wirklich in die tiefsten Tiefen des Internets ab, wenn wir über die Sachen reden. Aber bleiben wir mal vielleicht davon, ich möchte es jetzt nicht weniger problematisch nennen, aber etwas weniger auszupacken, den Level mit diesem One-Direction-Phänomen, oder? Und da ist es halt, glaube ich, das sind ja vor allen Dingen Preteens, also präpubertäre junge Mädchen, die das auch schreiben und verfassen. Da verwischen einfach die Grenzen zwischen diese parasozialen Grenzen und die werden nicht mehr klar gezogen. Und die jungen Leute haben überhaupt kein Gefühl, dass das eine reale Person ist, sondern das sind alles so glossy, perfektionierte Versionen von Images, die 5 PR-Berater im Hintergrund und 3 Agenten aufbauen und aufrechterhalten und wo die Person eigentlich selber gar nicht so viel dazu beiträgt.
Ja, und es ist auch diese Erwartungshaltung an Leute, die im öffentlichen Leben stehen. Wenn du doch in der Öffentlichkeit bist und Geld verdienst damit, dann kann ich doch auch mit dir machen, was sie will, was sie auch nicht in Ordnung findet.
Ja.
Deswegen bist du ja kein öffentliches Eigentum.
Genau.
Ja, auf jeden Fall äußerst problematisch.
Und das ist halt, das ist so.
Ich habe übrigens nicht rausgefunden, was die tatsächliche Frau Merkel von diesen Büchern halt. Die habe ich nicht rausfinden können.
Hält sich bestimmt charmant zurück, wenn sie wandern geht in der Uckermark.
Dann etwas, was mir nur aufgefallen ist auch die Stigmatisierung. Das ist jetzt geht vielleicht in eine andere Richtung. Also das war das Fanfiction deswegen als dass es nicht als nicht so hochwertig angesehen wird. Also das, warum wir Fanfiction nicht mögen. Aber das geht sozusagen in die andere Richtung, sozusagen, dass Leute sagen, ja, es ist ja, weil diese ganzen Beispiele, die wir jetzt genannt haben, ah ja, es ist ja eh nur so ein Blödsinn, wo Leute über Harry Styles schreiben oder keine Ahnung.
Ja, was. Also die ganzen gruseligen, teilweise moralisch verwerflichen, unreflektierten Sachen, die Teil einfach auch davon sind, genauso wie sie Teil einer jeder Kommentarspalte im Internet sind, werfen ehrlich gesagt nicht das beste Licht auf die Internetkultur. Ja. Und von außen, und die Medien berichten ja über das Internet nie positiv.
Ja, und vor allem solche Fälle sind dann ja gefundenes Fressen, oder? Wenn so ein Fall dann aufkommt, wo man dann sagt, oh, habt ihr es gehört, was da für eine Fanfiction-Kontroverse war, weil sie wieder irgendwas mit dem Urheberrecht nicht richtig gemacht haben oder weil sie wieder über irgendein Celebrity geschrieben haben, wo man sich denkt, oh, ist das schlimm.
Oder Buch XY, die Autorin XY ist veröffentlicht worden mit einem Buch und sie hat nur ein bisschen umgeschrieben, ist wieder so schlechte Literatur, und dann erfährt man so als Literaturmensch, als jemand, der viel liest oder der halt ein bisschen älter ist und einfach jünger ist und nicht im Internet unterwegs ist, erfährt man über diese Dinge immer nur aus dem Licht. Ja. Man erfährt nicht von den anderen Seiten, die wir letzte Folge besprochen haben.
Eben, und das ist dann schade, finde ich. Hast du nur Punkte aufgeschrieben? Oder?
Nein.
Ja, über das Copyright haben wir eh schon geredet. Das ist mal Ahnung. Aber das haben wir ja schon geredet. Ja, wobei, da bin ich auch immer so der Meinung, so wo kein Kläger, da kein Richter. Also das hängt wahrscheinlich immer auch mit den Personen zusammen. So wie wir über J.K. Rowling geredet haben. Wenn die sagt, ja, okay, das passt, dann ist es ihr egal. Aber dann in solchen Fällen wie bei dem russischen Autoren, übrigens, diese Reihe heißt Tanja Kotter.
Okay.
Und sie hat die Narbe auf der Nase. Statt
auf der Nase. Ja.
Sehr bizarr. Also das kommt immer von Fall zu Fall drauf an. Mhm. Und je nachdem, welchen Autoren du auch erwischst. Wenn jetzt die Anne Rice vielleicht erwischt, die dir sagt, na, das passt mir nicht, danach wärst du halt gleich verklagt. Oder eben, wenn du Glück hast und das ist die J.K. Rowling und sie sagt, na, ist mir egal. Ich meine, es gibt die Autoren, die es kritisieren und die sagen, es passt ihnen. Und es gibt aber die auch in diesem Feld angefangen haben. Eben, wir haben ja auch letzte Woche drüber geredet, die Cassandra Clare. Oder eben die Tamora Pierce, die hat Herr der Ringe und was war's, Star Trek hat sie ja geschrieben. Also die fangen auch in diesem Space an und haben dann aber ihre eigenen Werke.
Ich glaube, irgendwann wird es weniger SchriftstellerInnen geben, die noch nie eine Fanfiction geschrieben haben und veröffentlicht sind, als umgekehrt. Ich glaube, im Moment ist es noch ein bisschen umgekehrt, dass die meisten SchriftstellerInnen keine Fanfiction schreiben, und wir reden da eh immer super viel vom englischsprachigen Markt, weil das ist ja alles anders in Österreich. Und der Literaturbetrieb in Österreich ist ja viel kunstbezogener, und die Verlage sind viel kleiner und bringen viel weniger kommerzialisierte Sachen. Wenn du in Österreich, in einem Verlag in Österreich veröffentlichst, dann weißt du, dass du nicht so eine große Sichtweite hast, wie wenn du in einem deutschen Verlag veröffentlichst. Und selbst da ist dein Publikum eingeschränkt auf deutschsprachige Länder. Aber USA und UK, da versteht ja fast jeder Englisch, und die meisten von uns und unserer Generation und drunter sprechen ja so viel Englisch und sind dem so viel ausgesetzt, dass das einfach sich ein bisschen auch drüber stülpt über unser Wahrnehmen, zumindest in der Internetkultur.
Ja, und es ist halt auch sowas, wo man sich einfach ausprobieren kann, als Autor oder Autorin, um dann weiterzumachen. Das heißt jetzt nicht einmal unbedingt, dass man nachher genau diese Geschichte dann wiederverwendet. Ich glaube, das ist in den wenigsten Fällen der Fall.
Für die meisten ernsthaften AutorInnen ist das einfach die ersten Berührungspunkte mit dem Schreiben. So und dann irgendwann
wächst du drüber
hinaus. Weil der Markus sagt, die Leute sind nicht mehr bereit, eigene Ideen zu finden. Und ich glaube schon, dass insofern was dran ist, als dass es leichter ist, sich ins gemachte Nest zu setzen, weil dann muss man diese ganze Welt, die muss man ja nicht mehr bilden. Die Figuren muss man nicht mehr sich erschaffen. Das steht ja alles schon zur Verfügung.
Und ich kann mich eben dieser Klischees bedienen.
Wenn man hat so viele Strukturen und Grundbausteine, mit denen man spielen kann, aber irgendwann ist man so gut, dass einem das langweilig wird. Und dann macht man den nächsten Schritt. Also ich glaube eher, dass das wie ein kleiner Sandkasten ist für die Leute, die wirklich diesen künstlerischen Antrieb haben zumindest. Und für die anderen, die machen es halt als Hobby.
Ja. dann haben wir jetzt halt auch über die negativen Seiten von Fanfiction geredet. Haben wir nachher nochmal alles abgeklappert in dem Bereich. Aber wie gesagt, da werfen sich dann wieder neue Fragen auf. Urheberrecht zum Beispiel. Darüber kann man ja vielleicht dann wieder eine andere Folge machen. Euch auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Und wir hören euch wieder nächste Woche. Wir hören natürlich auch gern eure Meinung. Schreibt sie uns auf post.stadtbibliothek@innsbruck.gv.at oder auf Instagram und Facebook. Danke fürs Zuhören. So, wie heißt unser Hashtag? Wir haben schon wieder vergessen.
Unser Hashtag heißt gemeinsam besser.
Ihr werdet es mir irgendwann merken.
Das passt schon.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.